ARD.
Ich pflege meine Schwiegermutter seit 7 Jahren.
Gab es einen Moment, wo du auch mal darüber nachgedacht hast, sie in ein Heim zu geben?
Nee, guck mal, die hat ihr ganzes Leben geknüppelt auf dem Hof, kann man nicht anders sagen. Also die haben wirklich viel und körperlich hart gearbeitet und einen alten Baum verpflanzt man nicht. Das Sprichwort, da ist einfach was dran. Und sie da rauszunehmen, das würde mir das Herz brechen. Also uns als Familie, nee, das könnte ich nicht, definitiv nicht.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.
Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen spektakulären Ausgabe von 63 Hektar, unserem Landwirtschaftspodcast der Herzen, der Landwirtschaftspodcast für alle Menschen, für die Landwirtschaft mehr ist als nur ein Wort mit 14 Buchstaben. Ihr braucht es gar nicht nachzuzählen. Das habe ich gemacht. Hat eine halbe Stunde gedauert. Falls ihr noch nie in eurem Leben mit einem Landwirt geredet habt, ich mache das hier alle 2 Wochen mit Maja Mowitz. Ich bin Stadtkind Kuhlage und Maja sitzt mir gegenüber und kennt sich in der Landwirtschaft aus.
So sieht's aus. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, hier ganz in der Nähe von Hannover. Und habe auch Landwirtschaft studiert und freue mich, dass wir hier immer so regelmäßig in die unterschiedlichsten Themen reinschauen, so wie heute in das Thema Pflege.
Pflege und Landwirtschaft. Jetzt denkt man sich, ja, Tiere pflegen. Nein, 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 wir reden von Menschenpflegen. Denn auch in der Landwirtschaft gibt es Leute, die irgendwann alt werden und die leben dann weiter auf dem Hof. Und das ist eine spezielle Situation. Warum? Das klären wir heute mal mit einem ganz besonderen Gast. Aber erstmal
unsere Lieblingsrubrik.
Ja.
Majas Landwort.
Das ist ja die Rubrik, in der du mir einen Fachbegriff erklären musst aus der Landwirtschaft. Und da ja draußen gerade die Maisernte ist, habe ich mir aus diesem Bereich einen Begriff mal rausgepflückt und habe dir mitgebracht Maisgebiss.
Maisgebiss?
Mhm.
Maisgebiss.
Er ruckelt sich die Brille.
Also Maisgebiss ist Stefan Raab. Der hat ein Maisgebiss. Also, da sind so 32 Zähne alle oben.
Ist auch
so,
nachgezählt.
Ja, ja. Das ist ein typisches Maisgebiss. Das ist tatsächlich ein Begriff aus der Dentalästhetik. Wenn das Gebiss nachträglich durch Jacketkronen oder was auch immer dann aufgehübscht werden soll, dann empfehlen ganz viele Zahnärzte ein sogenanntes Maisgebiss. Warum Maisgebiss? Weil der Mais hat so eine natürliche Zahnfärbung. Und das hat und die Maiskörner sehen ja auch manchmal so ein bisschen aus wie Zähne. Und die Ebenmäßigkeit eines Maiskolbens und der Maiskörner da drin und die Färbung zusammen hat Ähnlichkeiten dann mit dem Ergebnis dieser Dentalmaßnahme. Und deswegen gibt es das Maisgebiss. Sehr teuer,
also
muss man
ich
sagen.
Ich finde, du hast jetzt so oft Mais gesagt. Ja. Eigentlich muss man für jedes Mal Mais einen kleinen Shot trinken.
Haben wir ein Trinkspiel mittlerweile bei 63 Hektar?
Ja, ich finde, das könnten wir mal mit integrieren hier in
unsere Rubrik. So, wie fandst du die Erklärung?
Ich fand, du hast sie wie immer kreativ ausgetobt.
Dankeschön.
Wäre ich nicht drauf gekommen. Ich versuche es jetzt mal ganz stark runterzubrechen, weil ich finde, so kann man es sich am besten vorstellen. Das Maisgebiss ist quasi das Mundstück von dem Feldhäcksler.
Man nennt einen, also so ein Feldhäcksler ist ein Maishäcksler. Das ist so eine Maschine in der Landwirtschaft, die den Mais abschneidet, häckselt.
Häckselt.
Und das nennt man Mundstück?
Naja, vorne. Es muss ja irgendein Mähwerk quasi haben. Und diesen Vorsatz, den du da anbaust, das ist das Maisgebiss.
Ernsthaft?
Ja. Ich finde, das ist sehr gut gewordet, weil nichts kann das so gut zerbeißen wie dieses Maisgebiss.
Ja, das ist gut, wenn du das sagst. Also finde ich es schön, weil man hat sofort das Gefühl von, da frisst sich jemand durch das Maisfeld.
Ja, und ich habe mir neulich gerade ein Video angeguckt, wo ein Landwirt erklärt, was jetzt diese ganzen neuen Häcksler alles können. Und er meinte, sein Maishäcksler kann jetzt das Maisgebiss richtig einklappen und so weiter und so weiter. Und da dachte ich, na, Maisgebiss, ob Kuhlage da drauf kommt, was das überhaupt ist.
Deswegen und, was sollst du sagen? Ich habe es natürlich wieder perfekt erklären können.
Ja, ich hoffe, die Leute nehmen das jetzt ehrlicherweise so mit, wie ich das hier.
Hast du mein Maisgebiss gesehen? Das liegt auf dem Nachttisch. Ja.
Nee, man denkt jetzt direkt an Stefan Raab.
Ja.
Sehr schön.
Mensch, da sind wir hier mal wieder in unserer Podcast-Folge reingesegelt wie ein Paraglider und sind auch schon fast im Thema. Es geht heute um Pflege und ich habe mich auf dieses Thema Pflege total gefreut, weil ich habe früher selber mal in der Pflege gearbeitet. Ich war ja mal Zivildienstleistender.
Wie lange hast du das dann gemacht?
Zivildienst ging so ein Jahr und danach habe ich angefangen zu studieren und habe, um mir Geld dazu zu verdienen, habe ich auf einer Kurzzeitpflegestation gearbeitet und alte Leute betreut und auch im Altenheim. Also im Altenheim, es war harte Arbeit, muss ich echt sagen. Das möchte ich nicht machen, dauerhaft, weil du arbeitest im Akkord und hast eigentlich kaum Zeit, mit den alten Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen. Und das ist irgendwie so toll. Also ich habe manchmal so alte Ladies dann morgens fertig gemacht und die Haare gekämmt und dann waren die völlig durcheinander und ganz oft dement und so, ne? Aber die konnten sich an Sachen erinnern, das glaubst du nicht. Also bei der einen, die habe ich morgens gekämmt und habe nur gesagt, festgemauert in der Erde. Dann hat die mir die Glocke von Schiller ohne Pause aufgesagt, von vorne bis hinten. Konnte sich aber nicht an ihren eigenen Vornamen erinnern. Und da war ich immer so, das fand ich so toll und dafür bleibt kaum Zeit. Das finde ich ja mal schade.
Wir sind ja ein Drei-Generationen-Haus gewesen. Wir haben ja mit unseren Großeltern in einem Haus gelebt. Und meine Mutter hat meine Oma wirklich 15 Jahre oder ich würde fast sagen 20 Jahre. Also eigentlich, seitdem ich meine Oma kenne, ist die schon immer pflegebedürftig. Okay. Die war schon immer mit einem Rollator unterwegs, sich wirklich über ihre Jahre kaputt gearbeitet, war so ein kleiner laufender Meter so nach vorne gebeugt, wie man sich eine Oma vorstellt. Und dadurch, dass sie auch so viel gearbeitet hat und eigentlich nie unseren Hof verlassen hat, nur für sehr, sehr, sehr wenige Anlässe, hatte sie auch natürlich keine Freunde mehr, ne? Und ich finde, das Pflegen ist das eine und das immer da sein und die Verantwortung tragen, aber auch diesen Menschen, was du gerade meintest, Leben schenken und am Leben teilnehmen. Das heißt, sie saß wirklich immer bei jedem Essen mit bei uns mit dabei, damit sie was von uns aus der Schule hört, aus dem Studium dann später, damit sie nicht so richtig, ja wirklich, man kann eigentlich sagen, eingeht, ne, in so ihrer einsamen Welt.
Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, naja, was ist an der Pflege von alten Menschen auf dem Hof anders als, ich sag mal so, in der Stadt? Es ist so dieses Gefühl, so stelle ich es mir zumindest vor, dass Menschen ja ihr Leben lang, so wie du es gesagt hast, auf diesem Hof gelebt haben. Das ist ihr Zuhause. Die sind ja nie umgezogen, so wie Menschen in der Stadt. Da hast du ja 2-3 Mal vielleicht die Wohnung gewechselt. Du lernst immer wieder neue Leute kennen, weil die Nachbarn sich verändern. Du hast also so ein gewisse, bist an so eine gewisse Veränderung, Agilität gewöhnt. Aber das sind ja Menschen, die haben 80 Jahre lang nichts anderes kennengelernt. Und ich glaube, da fällt es dir noch viel, viel schwerer zu sagen, so Oma, jetzt gib's mal ab ins Heim. Ne? Also du entwurzelst sie ja komplett.
Naja, ich finde, man kann es auch ein bisschen so sehen. Sie geben ja auch irgendwie ihr Lebenswerk ab. Meine Oma mit ihrem Partner, mein Opa zusammen, haben ihr Lebenswerk abgegeben an Mami und Papi. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Privileg, aber ich finde, man steht dann auch schon irgendwie, ich will jetzt nicht sagen in der Schuld, aber man möchte ja auch dann irgendwie etwas zurückgeben. Und deswegen, glaube ich, ist man direkt in irgendeiner gewissen Abhängigkeit voneinander. Und heutzutage ist es ja auch wirklich so, dass in den Übergabevertrag, also wenn du einen Hof übernimmst, in ganz, ganz vielen Klauseln steht, wie doll du dich jetzt der Pflege von den Eltern verpflichtest.
Wirklich?
Meine Mutter saß jahrelang im Landwirtschaftsgericht und hat sich diese Verträge immer genau angeschaut. Und da steht dann teilweise wirklich drin, ich als Hofübernehmer verpflichte mich 3-mal die Woche, meine Eltern in einem Radius von so und so vielen Kilometern zum Arzt zu fahren, was von der Apotheke abzuholen. Oder. Bei uns jetzt in der Familie war das nicht der Fall. Wir haben das nicht in irgendeinem Vertrag festgehalten. Und es war tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Und ich war auch irgendwann schon alt genug, dass ich meiner Mutter auch helfen konnte. Das heißt, wir haben das größtenteils zu zweit gemacht, weil sie auch dann ab und zu mal natürlich irgendwie Pause brauchte. Und dann gab es dann auch schon mich. Ich konnte dann auch schon einspringen. Mhm.
Kannst du mal erzählen, was du da so gemacht hast?
Zum einen, wo man ja immer natürlich drauf achten muss, bei einem alten Menschen, ist sie genügend? Also ich musste alle paar Stunden einmal rüber. Sie hatte ihre Essenszeiten mit Kuchen und abends geschnittenen Häppchen. Und je älter sie wurde, desto pingeliger wird dann auch ein Mensch, der eben nicht mehr alles mag. Mhm. Also ganz ein großer Teil war Verpflegen, also Kochen. Mhm. Dann der andere Teil Tabletten. Also sie hatte 1000 Sachen für ihr Herz und so weiter, die man dann in diese, kennst du diese Tablettendöschen?
Na klar, wo Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag,
Sonntag. Ja genau, und alles hat irgendwie eine eigene Farbe und mit den tatternden Händen, je älter sie wurde, konnte sie es auch nicht aufmachen, ohne dass die Tabletten von einer Schale in die nächste geflogen sind. Also habe ich ihr die auch immer rausgenommen und da auch mitgeholfen, weil man ist es direkt aufgefallen, wenn sie die nicht genommen hat. Dann war sie ganz kurzatmig und hatte viele Probleme.
Ja, dann darf man die rote nicht mit der gelben zusammennehmen und die muss man vorm Essen nehmen, wie nach dem Essen. Ja. Und ach, das mit den Medikamenten ist so eine Sache. Vielleicht habt ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht. Ich frage mich ja zum Beispiel immer, woher weiß eine Schmerztablette, dass mein Zahn wehtut?
Wo der Schmerz sitzt.
Richtig.
Ne?
So dachte ich mir so, okay. Und jetzt gibt's einen Podcast, der solche Fragen beantwortet. Den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Das Wissen der SWR-Podcast bringt täglich eine halbe Stunde gründlich recherchierte Hintergründe zu euch. Zum Beispiel eben Medikamente, was man über die Wirkung weiß, über die Nebenwirkungen. Woher weiß das Schmerzmittel, wo es wirken soll? Warum wissen wir bei manchen Medikamenten bis heute nicht, warum sie überhaupt wirken? Und warum kann einem ein Medikament gut tun und dem anderen nicht? Und warum können einige Medikamente auch für Omas und Opas gefährlich werden? Also das ist wahnsinnig spannend. Hört mal rein, die Pharmakologin Julia Stingel ist in der Folge zu Gast und beantwortet alle Fragen rund um das Thema Medikamente. Wenn ihr jemanden pflegt und Medikamente stellen müsst, dann ist das vielleicht auch spannend. Also das Wissen, der Podcast vom SWR findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hast du mit deiner Mutter das Thema schon mal besprochen oder hast es in Gedanken schon mal durchdacht?
Ja, immer mal wieder. Wir machen das immer ein bisschen lustig, ehrlicherweise, weil sie sagt dann manchmal zum Beispiel, weißt du was, wenn ich irgendwann nicht mehr reden kann, weil ich, weiß ich nicht, vielleicht einen Schlaganfall kriege, dann schieb mich bitte immer mit dem Rollator so und so hin, damit ich in den Garten blicken kann. Das sind so Kommentare, die ich...
Also wenn eine Mokwitz nicht mehr reden kann, glaube ich, friert die Hölle zu. Das wird nicht passieren.
Nein, dadurch, dass wir zu Hause schon zwei Omas gepflegt haben, also die Mutter meines Vaters und die Mutter meiner Mutter, haben wir auch wirklich schon altersgerechtes Wohnen ermöglicht, denn alle Türen, zumindest in so einer kleinen Wohnung, Anbauwohnung, die wir haben, sind so breit, dass du da mit einem Rollstuhl durchfahren kannst. Die Toiletten haben Griffe, dass du dich abstützen kannst. Also das ist auch schon alles darauf ausgelegt, dass man dort alt werden kann. Und das ist auch der Plan, dass das in der nächsten Generation auch so sein wird. Ich hoffe, liebe Hektis, ihr konntet dem Ganzen folgen. Was wir an dieser Stelle sagen wollen, wir haben diese heutige Folge so aufbereitet, dass wir jetzt kein Ratgeber sind zum Pflegen, sondern wir wollen viel mehr Einblicke geben, mal ein bisschen mitfühlen, wie das ist, so viel Verantwortung zu tragen, wie überhaupt sich so etwas entwickelt auf dem Hof, wie man da so reinwächst in die Aufgaben, wie man sich vielleicht auch helfen lassen kann. Ne? Nicht jeder weiß ja, wie hebe ich jetzt einen Menschen, wie wende ich den, wie dusche ich den. Also eher hören wir mal so ein bisschen rein und wollen mal ein bisschen verstehen, wie viel Arbeit das eigentlich ist.
Eine Menge Arbeit, das können wir, glaube ich, jetzt schon mal sagen, bevor wir überhaupt ein Wort mit unserem Gast geredet haben. Sie ist nämlich Landwirtin, sie ist Mutter und sie ist nebenbei auch noch Pflegerin. Willkommen, Gabi Baden.
Ja, moin.
So, erstmal, du bist Landwirtin. Erzähl mal, was habt ihr für einen Hof und wie groß ist der und was steht da so rum?
Ja, wir haben 100 Hektar Hof mitten in der Lüneburger Heide, haben 230 Mastbullen, die alle auf Stroh stehen, in Haltungsstufe 3. Und Initiative Tierwohl, Kartoffelbau, Mais, ja, alles, was dazugehört. Weihnachtsgänse, Hühner.
Boah, das ist so viel Arbeit, ne?
Ja, und was ist da genau dein Arbeitsbereich?
Alles.
Allrounderin.
Genau, also ich bin für alles zuständig, also so Pflanzenschutz und Dünger und so ein Zirkus nicht. Das ist die Aufgabe von meinem Mann. Aber ich versorge die Kälber, bin für die Kälberaufzucht zuständig und füttern, tränken, Hühner, Gänse, Vermarktung, genau.
Und heute haben wir dich vom Kartoffelrouter gezogen.
Ja, tatsächlich,
ich freue mich, dass du dir so ein bisschen freischaufeln konntest. Jetzt hat Kulage dich gerade als Pflegerin mit vorgestellt. Ich finde, das klingt so, als hättest du deine professionelle Ausbildung genossen, aber eigentlich wurdest du so ein bisschen in diese Rolle reingeschubst. Kannst du mal erzählen, wen du zu Hause pflegst?
Ja, reingeschubst ist das richtige Wort dafür, das kann man nicht anders sagen. Ich pflege meine Schwiegermutter seit 7 Jahren. Die hat ihren 85. Geburtstag noch gefeiert wie andere Leute eine Hochzeit mit Mitternachtsbuffet und DJ und musste dann 3 Monate später zu einer Stand-OP und hat die Narkose nicht vertragen.
Ach.
Genau, und dann gibt man so Menschen 6 Monate, um sich wieder zu regenerieren. Das ist bei ihr aber leider nicht der Fall gewesen. Also haben wir sie mit Pflegegrad 3 aus dem Krankenhaus wieder zurückbekommen.
Für alle, die damit jetzt nicht so vertraut sind mit diesem Pflegegrad, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was bedeutet das? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, also der Mensch ist komplett auf Hilfe angewiesen. Also da geht teilweise durch die Demenz, ging da zu Anfang gar nichts. Ne? Sie wusste nicht, welche Uhrzeit, wo oben unten ist, ob sie gegessen, getrunken hat. Ja, das war echt heftig. Und jetzt auf gleich, das war ein Schlag. Also sie hat sich ja gar nicht mehr zurechtgefunden im Haus. Na, das war ganz extrem. Sie hat alles vergessen. Zeit, Raum, sie konnte sich nicht mehr an- und ausziehen. Mhm. Also sie war völlig verwirrt und orientierungslos.
Ja. Okay, das heißt, man hat sie vielleicht sogar nachts irgendwo gefunden, weil sie rumirrt.
Ja, sie ist dann aufgestanden und dann in die Stube gegangen, weil sie meinte, sie müsste aufstehen. Ne? Also da ging das mit dem Laufen noch besser, aber sie ist dann in die Stube gegangen, nachts um 3 oder so, und hat sich dann dahingesetzt und gewartet, bis wir kommen. Gott sei Dank hat sie so eine Liegesessel, die sie dann zurückgefahren hat und sich dann da hingelegt hat. Ne? Also anders wäre das ein bisschen doof gewesen, aber ja, tatsächlich.
Aber sie ist sonst noch so mobil, sie ist nicht bettlägerig, also sie kann noch ein bisschen laufen, kann sich selber auch noch irgendwie vielleicht beim Anziehen helfen oder so. Das geht schon noch.
Das geht. Genau, nur alles, was untenrum ist, das funktioniert. Also mit Hose, Socken, Schuhe und so, das funktioniert nicht mehr. Ne? Mhm. Das mache ich dann oder mein Mann.
Mhm. So, das. Und sie kann aber auch selbstständig essen?
Ja.
Und wie fing das dann an? Also welche Aufgaben hast du so zu Beginn dann gemacht für sie?
Ich bin da komplett reingerutscht und musste tatsächlich mich damit arrangieren, dass ich sie waschen muss zum Beispiel. Mhm. Also das ist mir echt sehr schwer gefallen.
Und wie ist das bei euch geregelt? Also jetzt habe ich ja vorhin so einen Vertrag erwähnt, dass es ja in manchen Familien schon vertraglich festgelegt ist, wie viel man sich jetzt um die elternwerdende Generation kümmern muss. Ist das bei euch irgendwie auch festgelegt gewesen?
Ja, genau. Das ist bei uns auch festgelegt. Und zwar hat mein Mann 1995 den Betrieb von seinem Vater übernommen. Der ist in Frührente gegangen, weil er lungenkrank war. Und in diesem Vertrag ist es auch geregelt, dass also mein Mann, also Holger zum Beispiel, die Pflege übernehmen muss.
Das ist also so eine Sache, die ist von Anfang an irgendwie eingepreist, wenn man Landwirt ist. Wenn man den Hof übernimmt, bedeutet das, du hast, ich sag das jetzt mal ganz hart, du hast die Alten an der Backe.
Richtig, genau. Ja. Ob du willst oder nicht.
Und das wird auch vertraglich festgelegt. Ist auch ein bisschen unromantisch.
Aber sie hat den Vertrag auch mitgebracht. Ich habe den Vertrag
mitgebracht.
Du magst doch sowas immer, wenn du so rascheln kannst. Dann kannst du
dich durchblättern. Ja, genau. Das ist wirklich wie so eine Urkunde, darf ich die mal sehen?
Ja, klar.
Also hier steht irgendwie das Wappen des Landes Niedersachsens, Urkunde. Das ist ja wirklich verrückt. Und ist das nicht manchmal, wenn man so einen Vertrag abschließt, kannst du ja vielleicht auch sagen, Maja, ist das nicht ein bisschen unromantisch? Weil man denkt doch, naja, wir sind eine Familie, wir kümmern uns umeinander und auf einmal sitzt man beim Notar und regelt irgendwie so, dass man 3-mal im Monat zum Arzt gefahren wird. Das ist auch irgendwie komisch, oder?
Also ich war ja tatsächlich bei dem Vertrag noch nicht dabei. Also mein Mann hat ja 95 den Hof übernommen und wir sind 97 erst zusammengekommen. Mhm. Also ist die ganze Chose schon gelaufen, bevor wir überhaupt uns kennengelernt haben.
Wusstest du, wenn du ihn heiratest, dass das auf dich zukommen würde?
Also eigentlich kommt es ja nicht auf mich zu, sondern eigentlich ist es ja die Sache von meinem Mann.
Ja,
tatsächlich.
Ja, mit Gehangen, mit Gefangen, ne?
Ja, ist so. Wir hatten auch so den typischen Generationskonflikt, kann man nicht anders sagen. Also ich bin jetzt 44, meine Schwiegermutter ist 92, also der Altersunterschied ist schon immens. Und ja, der Generationskonflikt hat mich immer so denken lassen, nee, also tut mir leid, ich pflege die nicht.
Also du hast dich nicht willkommen gefühlt?
Genau, richtig, ja. Also es war halt schon schwierig durch den Altersunterschied, ne? Also das war ja nicht so, ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt, kann man auch mal so sagen. Ja, genau.
Aber kann man denn dann sagen, wenn ihr euch, so nehme ich das jetzt zumindest wahr, eigentlich am Anfang gar nicht so gerne mochtet, wollte sie sich dann von dir pflegen lassen? Ich stelle mir das irgendwie so vor, als würde da jemand sich dagegen wehren, obwohl man ja eigentlich dankbar sein müsste.
Nee, also sie hat sich schon dagegen gewehrt. Also gewehrt ist nicht das richtige Wort. Sie hat sich unwohl in dieser Situation gefühlt, ne? Weil sie das ja so auch nicht kannte. Aber es ging ja nun mal nicht anders.
Aber sie wusste noch, wer du bist.
Also das wusste sie. Doch, sie wusste, wer wir sind. Das wusste sie immer. Aber diese Situation.
Ich sage jetzt mal, weil du sagst, es ging nicht anders. Ich werf jetzt mal was rein, was ganz verrückt ist. Hätte ja auch dein Mann machen können.
Ja, hätte Fahrradkette. Also es gibt so bestimmte Dinge, ich glaube Mann, Frau, Mutter, Vater, Sohn, das wäre, er hätte es gemacht, definitiv.
Ja.
Und er macht es auch jetzt, wenn ich nicht da bin. Aber das war so mein Ding.
Ja.
Nehmen wir uns mal mit durch so einen typischen Alltag dann von dir damals. Also du hast es schon gesagt, du bist Allrounderin, kümmerst dich um die Kälberaufzucht. Wie hast du dann deinen Alltag geregelt? Du bist erstmal aufgestanden, bist drüber zu ihr, musstest sie irgendwie duschen, musstest sie irgendwie anziehen, irgendwie Essen geben. Also,
wir haben ja ein gemeinsames Haus. Wir haben nichts getrennt.
Mhm.
Gar nichts. Also jetzt schon seit ein paar Jahren haben wir oben eine Dusche, also ein eigenes Badezimmer und so. Ne? Oben sind unsere Räume, aber wir haben eine gemeinsame Küche, schon von Anfang an.
Mhm.
Ja.
Wie würdest du das machen, Kulaga? Würdest du es okay finden, wenn du jemanden heiratest und dann immer mit der Schwiegermutter am Esstisch sitzt?
Ich sag mal, da muss die Liebe schon sehr groß sein. Aber ich bin Familienmensch. Ich bin ja selber in einer großen Familie groß geworden und ehrlich gesagt bin ich auch mit diesem Konzept groß geworden. Du verabschiedest dich nicht aus deiner Verantwortung. Das gehört sich einfach nicht. Deswegen würde ich auch sagen, ja, wenn da die Schwiegermutter, die heiratest du irgendwie mit, ne? Dann ist sie auch da. Aber ich komme gut mit alten Leuten klar. Von daher, ich finde, das macht ja auch manchmal Spaß.
Da muss genügend Liebe da sein. Die kann ja am Anfang da sein. Ich finde es nur wichtig oder schwierig oder die Herausforderung vielmehr, dass sie in der Zeit nicht verloren geht. Weil
das
du
ist
ja
das
diese
eine?
Privatsphäre eigentlich nicht für dich als Paar hast.
Das ist das eine. Ich glaube, wenn man sich darauf verlässt, dass die Liebe alles regeln wird, dann geht's in die Binsen so. Ich glaube, man muss klare Regeln aufstellen, man muss sich organisieren. Das klingt erstmal unromantisch, glaube ich, aber ich glaube, nur so funktioniert. Ich meine, da kann ja Gabi auch mal ein bisschen was erzählen. Irgendwie, der Tag ist doch wahrscheinlich total durchstrukturiert und organisiert, damit es halbwegs läuft, oder?
Ja, der muss durchstrukturiert und organisiert sein, sonst läuft gar nichts. Also auch Oma braucht ihre festen Regeln und Strukturen, sonst ist die durcheinander. Und dann haben wir mit Rosinen gehandelt. Also es ist einfach so.
Aber Maya hat es ja vorhin angesprochen, nehmen wir uns nochmal mit. Also du stehst auf und was passiert als erstes und wie geht's dann weiter?
Also ich stehe ganz normal auf, mache erstmal meinen Tornado durchs Haus, versuche erstmal irgendwie noch ein bisschen Ordnung zu schaffen, bevor ich in den Stall gehe und gucke erstmal nach Oma. Ne? Schläft Oma noch? Wenn sie schläft, bin ich beruhigt, dann ist okay. Manchmal ist sie auch schon auf und weil sie kann keine Uhr mehr lesen. Ne? Sie hat absolut gar kein Zeitgefühl mehr und dann schicke ich sie meistens wieder ins Bett oder ich bringe sie wieder ins Bett. Ne? Die Beine muss man ihr reinheben. Und dann gehe ich erstmal in den Stall. So, dann füttern wir und dann frühstücken wir zusammen und dann hole ich Oma aus dem Bett. Mach sie fertig für die Tagespflege.
Mhm. Hast du das gelernt? Also ich meine, alte Leute aus dem Bett bringen. Ich habe das als Zivi gemacht. Das ist nicht so einfach. Man muss ja auch auf sich selber aufpassen. Irgendwie, ich weiß, Schwester Ursula hat zu mir immer gesagt, rückenschonend arbeiten. So, man muss auch auf sich selber aufpassen. Hast du irgendwie, wer hat dir das gezeigt, wie das geht?
Ja, und da gibt's von der SVLFG ein richtig gutes Angebot. Also die SVLFG ist die Pflege- und Krankenkasse der Landwirtschaft. Und die haben zum Beispiel eine Trainings- und Erholungswoche für pflegende Angehörige. So, das kann ich auch wirklich nur jemandem ans Herz legen, der jemanden zu Hause pflegt, sich da einfach mal anzumelden oder im Internet zu gucken, was da so passiert. Und das ist ein Aufenthalt von einer Woche, der dann von dieser Krankenkasse oder Pflegekasse bezuschusst wird und dann hat man erstmal Pflegeschulung.
Ne? Und was also genau hast du da gelernt, was du jetzt gut zu Hause anwenden kannst?
Also zum Beispiel erstmal ins Bett rein und raus mit den Beinen. Ne? Mhm. Und was für Hilfsmittel einem zur Verfügung stehen, wenn sie jetzt wirklich mal zu liegen kommt. Ne? Also neulich hatten wir den Norovirus, herzlichen Glückwunsch. Oh. Ne? Da gibt es so ein Tuch, wo man sie wieder hochzieht, ne? Dass ich dann nicht meine ganze Körperkraft aufwenden muss, dass es nicht auf meine Gesundheit geht. Mhm. Ja, oder so ein Pflegebett, was für Hilfsmittel man hat zur Verfügung stehen. Ein Drehteller auf dem Sitz, dass sie mit dem Popo leichter rumkommt und ja. So eine Dinge halt.
Ah, das lernt man. Dann lernt man überhaupt erstmal kennen, was es da für Hilfsmittel gibt.
Genau.
Mhm. Okay, also es gibt Hilfsmittel vom Staat, wo wir schon beim Thema sind. Oder hast du das Gefühl, man wird damit so ein bisschen alleine gelassen?
Ja, man wird damit alleine gelassen. Wenn man sich nicht selber kümmert, ist man verloren, tatsächlich. Okay. Also da muss man wirklich immer schon ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen, damit man was bekommt.
Wir sind immer noch nicht weitergekommen in unserem Alltag.
Ja.
Wir wollen dich ja so ein bisschen durch den Tag begleiten. Dann hast du ihre Beine aus dem Bett gehoben. Also nachdem du im Stall warst, gehst du wieder zu ihr.
Genau, richtig. Dann gehe ich wieder zu ihr und dann mache ich sie für die Tagespflege fertig. Sie geht jetzt seit gut einem Jahr in die Tagespflege, weil wir das zu Hause nicht mehr handeln können. Sie kann halt nicht mehr alleine bleiben. Und damit ich halt ganz normal weiterarbeiten kann oder wir, geht sie in die Tagespflege. Da ist sie dann betreut.
Muss man mal erklären. Tagespflege ist irgendwie quasi so ein... Ich sag jetzt mal irgendwie so ein Kindergarten für alte Leute.
Ja,
ne? Genau. Und da sind Leute, die kümmern sich und die beschäftigen sich und da bringt man sie hin und dann holt man sie abends oder nachmittags wieder ab, ne?
Genau, sie wird tatsächlich morgens abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht, weil ich das gar nicht leisten könnte, sie morgens um 8 dahin zu bringen und abends pünktlich wieder abzuholen.
Aber du hast es ja 4 Jahre oder 3 Jahre, so ungefähr so lange hast du es selber gemacht, richtig?
Nee, gefahren habe ich sie gar nicht selber. Sie geht ja erst seit 1,5 Jahren in die Tagespflege,
ja, genau,
vor, war sie ja zu Hause die ganze Zeit.
Ja, das meine ich, dass du es zu Hause alleine gemacht hast.
Genau, ja, richtig. Ja.
Woran hast du gemerkt, dass das nicht mehr geht?
Also man kann das nervlich merken, tatsächlich, weil man irgendwann in so eine Spirale gerät. Du erklärst immer wieder dasselbe, also du erzählst auch immer wieder dasselbe. und sie versteht es oder behält es einfach nicht. Ne? Es gibt gute und es gibt schlechte Tage, die sind einfach so und ja, irgendwann gerätst du in diese Spirale, wo du dann selbst unzufrieden wirst oder halt, wie Maja schon gesagt hat, mit dem Essen. Ne? Es, also umso älter sie wird, umso weniger schmeckt ihr.
Ja.
Das habe ich mir unheimlich zu Herzen genommen. Weiß ich jetzt aber mittlerweile, dass ich das nicht mehr brauche, weil es schmeckt dir überall nicht.
Ja.
Ne,
ja.
Das ist so. Also
bei meiner Oma war es so, sie hat mir ja quasi das Kochen beigebracht. Ich habe ja immer als kleines Kind so über den Kochtopf geguckt und habe mir das alles abgeschaut, was sie so gemacht hat. Und dann konnte ich es endlich ihr zubereiten, so wie ich es von ihr gelernt habe. Und auf einmal fängt die an von so, weißt du, habe ich eine Kartoffelsuppe gemacht, alles selbst irgendwie gekocht mit diesen Würstchen. Und die Würstchen, da hat sie dann die Haut abgezogen, weil sie die irgendwie wusste, dass sie die nicht mehr so gut verdauen kann. Und deswegen hat sie da so im Essen rumgepult. Und dachte ich, Mann, oh, man gibt sich so viel Mühe, ne? Versucht irgendwie alles hochwertig, auch alles gut einzukaufen. Und dann zerpflückt da dieser Mensch das Essen oder isst es auch irgendwann gar nicht mehr. Ja.
Ja.
Ja, wir hatten auch schon Grünkohl mit Curry-Ketchup, ne? Weil hat sie schon immer so gegessen. Also wir haben echt spanisch geguckt, aber ja, was willst du machen, ne?
Okay, und du hast gesagt, dein Mann hilft dir aber auch ab und zu. Also ich stelle mir vor, wenn du da mit ihr anfängst zu diskutieren oder irgendwie selbst merkst, jetzt wird es mir zu viel, dann hattest du doch deinen Mann da, der dann auch mal einspringt?
Ja, also man lernt tatsächlich in der Pflegeschulung auch, dass man nicht diskutiert.
Okay.
Ne? Also nicht diskutieren, das hat überhaupt gar keinen Sinn. Immer nur nicken und lächeln. Und einfach weggehen.
Was sind denn Diskussionspunkte? Ich will meinen Pulli nicht anziehen, oder?
Ja,
wie?
Genau. Also zum Beispiel, ja, das ist, manchmal ist es so, als wenn ich so ein kleines Kind für den Kindergarten anziehen will. Ne, dann ist dieser Pullover heute nicht richtig. Der möchte sie den roten. Sie hat aber 4 rote. Oder ich habe mir auch Hilfe geholt von der Diakoniestation, weil sie sich von mir nicht mehr duschen lassen wollte, weil wir haben ja gerade erst geduscht. Und, ne, also man, das wird dann halt immer irgendwann schwieriger und dann muss man doch tatsächlich Hilfe holen und, mein Mann unterstützt mich dann halt, wenn ich zur Milchkontrolle, ich habe noch einen kleinen Nebenjob, mache noch Milchkontrolle, wenn ich dann morgens nicht da bin, dann macht er sie fertig.
Ja, ja. Ich finde das auch ein wichtiger Punkt bei all dem, dass man rechtzeitig merkt, dass man auch auf sich selber aufpasst und nicht nur sein ganzes Leben da in den Dienst von jemand anders stellt, ne?
Genau, das war eine Diskussion auch mit der Diakoniestation, die uns hilft. Weil mein Mann sagte, wieso, du machst das total gut mit Oma, wir brauchen keine Hilfe. Ja, nee, klar, aber ich gehe hier gerade auf ein Zahnfleisch, ne, weil ich sage, ich kann nicht mehr, also definitiv. Und das hat echt gut geklappt mit denen und die sind dann eine Woche später auch schon gekommen und kommen jetzt einmal die Woche und duschen Oma.
Mhm. Ja.
Hattest du denn das Gefühl, dass du Wertschätzung erfährst?
Von meiner Schwiegermutter?
Ja, das wäre jetzt das Schönste, aber angefangen bei deinem Mann?
Doch.
Ja? Ja,
definitiv. Und auch von meiner Schwiegermutter. Also wenn ihre Gabi nicht da ist, das ist nicht gut.
Ach, wie schön.
Ja, doch. Das macht das alles wieder ein bisschen gut.
Es ist so manchmal ein bisschen wie mit kleinen Kindern. Ich habe das im Altenheim auch erlebt. Da gab es irgendwie so ganz kratzbürstige Leute. Da muss man sich dann irgendwie distanzieren und sagen, ja, irgendwie sie können nichts dafür. Das ist auch ein bisschen die Krankheit. Und manchmal gibt es so Momente, wo sie dann irgendwie einem die Hand nehmen und sagen irgendwie so, das ist aber schön, dass Sie heute wieder da sind, Herr Andreas, haben die dann zu mir immer gesagt. Und das ist wirklich, da geht einem das Herz auf. So, das ist toll. Aber gab es einen Moment, wo du auch mal darüber nachgedacht hast, sie in ein Heim zu geben?
Nee, tatsächlich, nee.
Das war nie eine Option?
Nee, seitdem ich sie pflege, nicht.
Was glaubst du, bewegt dich dazu, dass du da so schnell sagen kannst, nee?
Ja, guck mal, die hat ihr ganzes Leben, ne, geknüppelt auf dem Hof, kann man nicht anders sagen. Also die haben wirklich viel und körperlich hart gearbeitet und einen alten Baum verpflanzt man nicht. Das Sprichwort, da ist einfach was dran und sie da rauszunehmen, das würde mir das Herz brechen. Also uns als Familie, auch unseren Kindern, die würden da auch nicht mit klarkommen und also nee, das könnte ich nicht, definitiv nicht.
Wie doll ist sie denn noch, also das finde ich übrigens sehr schön, was du gesagt hast, das kann ich total nachfühlen. Wie doll ist sie denn integriert in das Familienleben?
Ja, zu 100%, ne?
Ja?
Also, ja, doch. Also wir nehmen ja alle Mahlzeiten gemeinsam, außer sie ist in der Tagespflege. Dann ist sie natürlich nicht zum Mittag und Kaffee da, aber Frühstück und Abendbrot essen wir immer zusammen.
Mit immer. Enkelkindern und...
Ja, also ihre Enkel, ne?
Ja, genau.
Ja, das im Moment nicht. Unsere Tochter ist ja ausgezogen, die hat ja Hauswirtschaft gemacht, 2-jährige Fachschule und arbeitet jetzt im Hofladen und macht da ihren Betriebsleiter, studiert noch nebenbei.
Cool.
Ernährungswissenschaften und unser Sohn ist ja im 3. Lehrjahr auf dem Lehrhof. Also der kommt aber abends nach Hause, manchmal nicht, manchmal ja. Also. Aber die sind immer mit dabei sonst, ja.
Ja. Schön. Ist das so ein unausgesprochener Vertrag? Wir haben ja ganz zu Anfang auch drüber gesprochen. Okay, wir sind jetzt hier auf dem Hof, ich bin hier groß geworden und hier werde ich auch beerdigt, sage ich es mal so. Ist das etwas, was in deinem Kopf auch schon feststeht?
Wäre schön, wenn ich da bleiben könnte, ja.
Mhm.
Ja, klar. Es gibt aber viele Faktoren, die es auch manchmal nicht möglich machen. Ne? Es ist einfach so. Aggressivität oder so, das weißt du ja auch nicht, was da noch kommt.
Ja, ja, stimmt. Irgendwie, das ist manchmal so ein Symptom von Demenz oder Alzheimer, dass die Leute dann grundlos aggressiv werden. Ne?
Genau. Ja. Ich möchte auf gar keinen Fall so tun, als wären nur wir Landwirte diejenigen, die ihre Familienangehörigen zu Hause pflegen. Ich meine, ich habe eine Zahl gefunden, das heißt, 7 Millionen Menschen pflegen aktuell in Deutschland ihre Angehörigen. Kuhlage, würdest du das auch tun?
Ich würde sagen, ja. Also meine Mutter, die sagt zwar, nee, irgendwie so, dann könnt ihr mich, wenn ich alt bin, könnt ihr mich ins Heim geben. Insgeheim glaube ich aber, sie würde lieber zu Hause bleiben, aber sie will ihren Kindern nicht zur Last fallen. So. Und ich bin da so ein bisschen mehr so auf eurer Linie, dass ich sage, man geht irgendwann so einen Vertrag ein. So und irgendwie so, wenn man klein ist, dann kümmern sich die Eltern um einen. Und wenn man groß ist und die Eltern sind, werden kleiner und älter, dann kümmert man sich so. Das ist so mein Verständnis so. Aber ich kann das jetzt nicht in Stein. Ich habe Gott sei Dank 3 Geschwister, dann kann man sich irgendwie vielleicht abwechseln. Aber ich glaube, ich würde es machen. Ja.
Ja, ich muss auch sagen, meine Oma, die wurde einfach nur richtig alt. Also die hatte jetzt keine Demenz. Sie hat immer einen ganz klaren Kopf. Sie wurde einfach nur sehr klapprig auf den Beinen, ängstlicher dadurch auch, brauchte immer Begleitung beim Gehen und so weiter. Und dadurch auch wurde auch ihr Bewegungsradius immer kleiner. Aber ich finde, sie hat bis zum Ende einem eigentlich immer was zurückgegeben. Sei es jetzt wirklich irgendwie, dass sie ihre Hilfe angeboten hat, indem sie noch irgendwas von mir gestopft hat, weil sie in irgendeiner Socke noch ein Loch gefunden hat oder Knöpfe angenäht hat. Aber sie hat auch sich dann am Ende sehr viel mit ihrem Leben beschäftigt und hat zum Beispiel alte Liebesbriefe gelesen. Ja, und ich trage ja auch den Namen meiner Oma, Maja Marlene. Mhm. Sie hieß Marlene. Und mein Opa hat immer mit Füller Liebesbriefe an sie geschrieben, meine liebe Mene. Oh. Und die habe ich dann immer mitgelesen. Und irgendwie ist das auch eine Zeit, an die ich sehr gerne zurückdenke und die mich doch sehr geprägt hat.
Ja.
Wie das so ist, alt zu werden.
Ich will nochmal zurück zu dir kommen, Gabi. Du hast vorhin gesagt, man fühlt sich so ein bisschen alleine gelassen, aber es gibt finanzielle Hilfen, es gibt staatliche Unterstützung. Wie kommt man daran? Wer informiert einen darüber? Also
ja, da musst du dich selber darüber informieren. Also auf dich kommt keiner zu und erzählt dir, was du in Anspruch nehmen kannst. Nein, da musst du dich selber darüber informieren. Und da ist auch diese Trainings- und Erholungswoche zum Beispiel, die erzählen dir auch, wo du Unterstützung kriegen kannst.
Ja.
Na, deswegen ist es so wichtig.
Wie seid ihr denn da genau aufgestellt?
Sie ist dienstags zu Hause. Da kommt die Diakoniestation zum Duschen. Mhm. Und samstags, sonntags gibt es die Tagespflege ja auch nicht. Da ist sie auch zu Hause. Und im Moment, jetzt wo Ernte ist und bei uns wirklich der Baum brennt und wir nicht wissen, wo wir hinten und vorne ist, weil wir nur eine Zwei-Mann-Show sind, kommt dann die Dorfhelferin.
Du bist da auch ein Mann von der Zwei-Mann-Show?
Genau. ja, ich stehe auch mein Mann da. Genau, dienstags kommt die Dorfhelferin vom Evangelischen Dorfhelferinwerk. Und zwar steht einem ja in der Landwirtschaft Verhinderungspflege zu. Und Kurzzeitpflege. Man könnte ja Oma auch in die Kurzzeitpflege geben. Mhm. Wenn man das nicht in Anspruch nimmt, besteht ein Geldbetrag zur Verfügung. Das sind im Moment 3.539 Euro, die einem zur Verfügung stehen. Und da kann man sich Hilfe für ins Haus holen.
Pro was?
Pro Jahr.
Okay. Ah ja,
genau, da kann
klingt
man sich
dann doch nicht mehr so attraktiv.
Ja, nee, ja, der Stundenlohn ist natürlich auch ein anderer, ne? Also das ist, liegen wir dann weit über 40 Euro, sind das irgendwie, ich kann es nicht genau sagen, aber jedenfalls haben wir das Evangelische Dorfhelferinwerk dafür engagiert. Die kommen dienstags für 6 Stunden, morgens um 9 kommt dann unsere gute Renate und kocht für uns Essen, versorgt Oma alles, was so im Haushalt anfällt und Hauptaugenmerk ist halt, dass Oma versorgt und betreut ist und nicht alleine ist. Das finanzieren wir uns von dem Geld tatsächlich.
Ja, ja. Zu dieser Dorfhelferin. Ja. Das ist was typisch Landwirtschaftliches. Gibt es sowas auch in der Stadt?
Tatsächlich ja. Das ist das Evangelische Dorfhelferinwerk. Und früher waren die tatsächlich auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Wenn zum Beispiel Betriebsleiterin Kind gekriegt hat oder krank war, dann kommt die Dorfhelferin und unterstützt dich oder nimmt dann deinen Part für dich ab.
Ja.
Ne? Oder jetzt bei Oma macht sie die Verhinderungspflege. Dadurch, dass es aber immer weniger landwirtschaftliche Betriebe gibt, gehen die Dorfhelfer auch tatsächlich in die Stadt. Ja.
Okay.
Ne, Entbindung oder sonst was, dann wird die Mutter unterstützt.
Dorfhelferin finde ich irgendwie ein schönes Wort.
Du hast ja auch gerade gesagt, am Wochenende habt ihr gar keine Hilfe. Das heißt, wenn du mal am Wochenende was machen möchtest, wegfahren möchtest, keine Ahnung, Radtour machen möchtest, einfach mal so Kleinigkeiten, wie kriegst du das hin?
Ja, geht nur einer, ne? Nein, so schlimm ist es nicht. Also wir haben ja auch noch Kinder, ne? Also davon mal abgesehen. Also wenn, es muss sowieso immer einer da sein für den Betrieb. Also gefördert muss ja immer werden. Aber wenn jetzt mein Mann und ich sind zum Beispiel in Urlaub gefahren, unser Jahresurlaub, dann die 5 Tage machen die Kinder den Job dann. Ne?
Oh, super.
Also unser Sohn macht den Betrieb und unsere Tochter kam dann und hat sich um Oma gekümmert.
Ja, super.
Ja, die braucht halt ihre festen Bezugspersonen, das ist einfach so.
Ja,
also es nützt nichts, wenn wir da irgendwen anders reinholen oder sonst irgendwas. Die braucht ihre Bezugspersonen, ihren festen Tagesablauf. Sonst ist sie
gegeneinander. Und ist das nicht manchmal auch gefährlich auf dem Hof? Ich meine, es ist ein großer Betrieb, da laufen große Tiere rum und alte Leute, die ein bisschen verwirrter sind, irgendwie macht man sich darüber Gedanken?
Ja, aber so schlimm ist es nicht tatsächlich. Also sie findet sich noch zurecht im Haus und das klappt auch alles ganz gut. Und ihr dadurch, dass sie nicht mehr gut laufen kann, ist der Radius echt eingeschränkt. Also sie geht auch nicht alleine raus.
Was würdest du denn anderen Landwirten oder Landwirtinnen raten, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation sind, zu Hause jemanden zu pflegen?
Erstmal bei der Pflegekasse anrufen. Also die sind da richtig auf Zack und die wissen auch genau, was du machen kannst, wie du es am besten machen kannst. Wenn der Baum richtig brennt, gibt's auch eine Krisenhotline. Also wenn dir das alles bis zum Hals steht und du brauchst mal einen zum Reden, der nicht im Betrieb involviert ist oder nicht Freundschaft oder sonst was, man kann ja nicht mit jedem über alles reden, dann rufst du diese Krisenhotline an. Und dann
Darf ich fragen, ob du das schon mal gemacht hast?
Ja, tatsächlich, ja. Ganz zu Anfang.
Oh, ja. Und was stellen die einen da für Fragen, was einem dann so hilft, vielleicht Perspektivwechsel?
Also das war so eine Situation am Abend mit Oma, ne? Also da wusste ich dann auch wirklich nicht mehr weiter und habe dann da angerufen und habe gefragt, wie ich jetzt weitermachen kann. Und die haben mir dann dabei ein bisschen geholfen, dass ich nächsten Tag dann bei der SVLFG mich melden kann und mir da Hilfe explizit holen kann.
Oh, das finde ich aber sehr schön, also dass das auch so gut geholfen hat.
Die sind richtig gut da.
Also Pflegekasse anrufen und dann die SVLG heißt die?
SVLFG.
SVLFG.
Genau.
Ja.
Und vielleicht noch so ein Tipp an die Familie. Wie kriegt man das hin, dass auch die anderen sich so ein bisschen integrieren und mithelfen?
Das ist ein Mitnehmen, ne? Also es ist ja nun mal ein Familienbetrieb und da gehören irgendwie, wir ziehen alle an einem Strang und dann gehört das da auch zu. Ne? Das ist ja nicht nur, dass das einer machen muss. Es kann ja auch mal einer ausfallen. Und es wäre gut, wenn alle anderen dann auch Bescheid wissen, was los ist. Schon mit den Tabletten alleine. Welche Termine? Also ich habe ja ein Gehirn für 7, habe ich das Gefühl. Ich muss ja irgendwie für alle mitdenken. Und das muss dann, wir ziehen alle an einem Strang. Also das ist bei uns, ist es irgendwie selbstverständlich.
Ist irgendwie toll, ne? Also
finde ich auch schön.
Aber ein bisschen aufpassen, dass man nicht selber zu kurz kommt.
Richtig.
Gehört auch dazu, ne?
Ja, definitiv.
Ja.
Hast du einen Ausgleich?
Ich mache Musik.
Wirklich?
Ja, ich versuche Trompete zu spielen.
Wenn sich alle nerven, dann wird zurück Trompete.
Nee, so schlimm ist nicht, aber tatsächlich Trompete spiele ich oder Fahrrad fahren, ja.
Ja, toll.
Was ist dir denn wichtig? Was sollten die Hektis, die uns hier zuhören, auf jeden Fall mitgenommen haben bei dem Thema?
Dass man nicht alleine gelassen ist, obwohl sich das auch manchmal so anfühlt. Man wird nicht alleine gelassen, man muss sich nur Hilfe suchen. Und Hilfe suchen, das ist das Thema. Ne? Also das ist mir zu schwer gefallen und man darf das ruhig zugeben, dass man Hilfe braucht.
Ja. Kein falscher Stolz. Ne?
Genau, richtig.
Gabi, es ist wirklich toll. Also es macht immer wieder Spaß, so beeindruckende Gäste hier im Podcast zu haben. Und irgendwie deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, mit der du über das Thema redest, fand ich total berührend. Danke für deinen Besuch hier. Alles Gute.
Ja, danke.
Und ihr lieben Hektis, vielleicht pflegt ihr ja auch zu Hause eure Angehörigen und wollt uns auch eure Geschichten teilen. Die würden wir natürlich wahnsinnig gerne vorlesen. Schreibt uns doch gerne an 63hektar@ndr.de.
Vielleicht sagt ihr aber auch, also für mich wäre das gar nichts. Ich bin froh, dass es Seniorenheime und Altenheime gibt. Dann sagt uns auch mal eure Meinung. Wie lebt ihr in der Stadt und macht euch vielleicht selber Sorgen, ob ihr irgendwann mal gepflegt werdet oder ob ihr im Heim landet oder wie steht ihr zu diesem Thema? Sagt uns gerne Bescheid. Uns interessiert ja immer eure Meinung.
Hektie Post.
Uns hat jemand geschrieben und ich lese einfach mal vor. Er hat nämlich die Kartoffelfolge gehört und musste sich dann an seine Kindheit in den 80er Jahren erinnern. Die Familie von ihm hat in der Großstadt gewohnt und im Keller gab es eine große Kartoffelkiste. Oben konnte man neue Kartoffeln draufschütten, unten gab es eine Öffnung, um die Ältesten rauszunehmen. Die hatten dann oft schon neue Wurzeln ausgebildet.
Ah.
Die Kiste war ein großes Ding. In meiner Erinnerung, so schreibt er, ein Gitterwürfel von 80 bis 100 Zentimeter Kantenlänge. Ich habe mich, nachdem mir das nach Jahrzehnten wieder eingefallen ist, gefragt, warum man einen so großen Vorrat angelegt hat.
Gute Frage.
Mich gab es jetzt ja noch nicht damals, aber ich habe mal ein bisschen mich umgehört und recherchiert. Und es gab früher schon das ganze Jahr über Kartoffeln im Supermarkt, aber es war auch früher üblicher, einen Vorratskeller zu haben und im Allgemeinen auch größere Mengen einzukaufen. Gerade bei Kartoffeln, das war ja somit das Hauptgrundnahrungsmittel von uns. Eigentlich gab es früher jeden Tag Kartoffeln und deswegen war das auch genau der Grund, weshalb man so viele eingekauft hat. Und man sagt auch, dass natürlich diese Mengen einfach günstiger waren, in diesen großen Mengen zu kaufen.
Ja, schreibt uns auch gerne mal. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt zu irgendeiner Folge, zu irgendeinem Thema, wenn ihr der Meinung seid, da haben wir dummes Zeug geredet oder irgendwas ist uns gut gelungen, dann freuen wir uns immer sehr über eure Nachrichten über 63hektar@ndr.de.
So sieht's aus.
Wenn ihr die Kartoffelfolge noch nicht gehört habt, hört mal unbedingt rein. Sie ist sensationell. Alles, was ihr schon immer über die Kartoffel wissen wolltet, euch nie zu fragen getraut habt und einen speziellen Kartoffelsong. Wir verlinken euch das Ding natürlich in den Shownotes.
Vielen Dank für diese wunderbare Folge.
Ja, das war ganz toll. Gabi, nochmal alles Gute für dich und schön, dass du dabei warst. Und grüße uns deine Schwiegermutter.
Ja, mache ich gerne.
Ja.
Vielen Dank.
Mache ja am besten mal den Podcast an. Ja. Hast du vielleicht 40 Minuten Ruhe.
Ja, und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ich freue mich sehr.
So sieht's aus. Tschüss.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.